ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Bei mir läuft der Apparat.
Ja, bei mir auch.
Check, one, two, yeah, yeah. Oh, Alter, was ein geiler Ausschlag, Alter.
Alter.
Richtig überall. Weiß auf rot, wie ich es mag. Schöner Pegel. Super geil. Simon, hallo.
Ja, hallo wieder mit den technischen Anforderungen hier.
Extra wünschen.
Ja, auf jeden Fall. Darauf mache ich mir erstmal eine Molle auf, Alter. Es ist ja schließlich schon 8.31 Uhr.
Lass krachen. Da ist, darf man ja wohl mal durstig sein.
Ja, auf jeden Fall. Das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, Alter.
Wird man ja endlich hier bei Gear of the Dark darf man endlich nochmal was sagen. Mhm. Endlich ist es wieder soweit.
Ja.
Die ganzen Sachen. Ja, Simon, wie geht's denn so?
Soweit, so gut. Es ist angenehm regnerisch draußen. Es war jetzt viel warm und es wird auch richtig heiß am Wochenende. Aber wir kriegen Oregon-mäßig alle paar Tage mal so einen frischen Tag mit Regen dazwischen. Und das ist dann für mich immer so Akku aufladen.
Aha.
Und ja, ich war heute Morgen schon in der Frühe schön zum Coffeeshop gefahren und dann ein bisschen um Block gelatscht. Geil. Bei dir
einfach
so?
Einfach geil. Wann, ja, ach so, alles. Wann stehst du auf morgens?
Meistens zwischen 7 und 7.30 Uhr.
Da siehst du, bei mir ist es auch so, eigentlich bei mir ist das Zeitfenster immer so 6.30 Uhr bis so 7.15 Uhr. Ich wache auch von alleine auf, ich brauche keinen Wecker.
Mhm. Ich stelle mir pro forma einen Wecker, aber meine Frau muss noch früher als ich aufstehen, weil die
auf Schicht
7 schon anfängt, ja genau, auf Schicht gehen muss.
Nee, hier ist alles normal, auch hier brüllend heiß, wie du dir natürlich vorstellen kannst, wie du nicht vermisst, kein Stück, weiß ich. Aber die diese brutale Luftfeuchtigkeit ist noch nicht da. Also es ist nur heiß und damit kann ich ganz gut um, aber
okay.
Ich bin ja ab Mitte Juli wieder in Deutschland und bin dann auch froh, dass, dass ich also zumindest einen Teil dieser wirklich asozialen Phase umgehen kann. Denn, ja, wie du selber weißt aus eigener Hand, so Juni, Juli, August ain't no joke.
Nee, auf jeden Fall. Ich, wie du richtig erkannt hast, vermisse es gar nicht. Aber es wird hier ja auch heiß. Von daher, ja, ich freue mich über jeden Tag wie heute, wo man mal ein bisschen Pause bekommt. Es, ja, macht Spaß.
Genau, aber Grund globaler Erwärmung, habe ich mir sagen lassen, wird es ja auch immer heißer in Deutschland und in Europa. Also es gibt überhaupt keinen Grund eigentlich mehr, uns hier besuchen zu kommen und die Sonne mit uns in den Vereinigten Staaten zu genießen. Denn die brüllende Atomsonne ist jetzt auch in Deutschland zu Gast, wie ich mir habe sagen lassen.
Brüllende Atomsonne endlich auch in Deutschland.
Endlich in Tüten und Boxen. Hier, apropos nach Amerika kommen, ich habe gestern, ich nenne jetzt keine Namen, ich weiß nicht, ob denen das so recht ist, aber mit befreundeten Musikern aus einer Band aus England geschrieben, also wegen anderen Themen und ich hatte immer das Gefühl, so UK hatte immer so, du kennst das ja noch, so damals so Visa und so für die USA, wir haben da schon oft drüber geredet, irgendwie, wenn man in den USA touren will, braucht man Arbeitsvisa und die sind sehr, sehr teuer. Wir hatten das letzte Mal das Spiel durch irgendwie 2020 oder 21 und dann wurde alles wegen Covid abgesagt. Wir haben kein Geld wiedergekriegt, aber ich wollte mal einfach den Marktwert checken, was das momentan gerade so ist und habe da meinen Kumpel aus der UK gefragt. Die gehen jetzt hier demnächst auf große US-Tour. Also der zahlt für seine dreiköpfige Band mittlerweile $6,300.
Ja, ich habe auch gerade...
Viel zu krass.
Ja, es ist absolut abgefahren. Ich habe auch gerade letztens einen Post von irgendeiner Band gesehen, die natürlich mehr als dreiköpfig war. Und
natürlich.
Ja, natürlich, was denkst du? Ja. Also alles unter dreiköpfigen Bands ist natürlich auch der absolute Mist, wie wir alle
absolute
wissen.
Absolute Schmutz.
Ja, kannst du nur in die Tonne kloppen eigentlich.
Ja, also es ist für mich nahezu ekelerregend.
Ja, ja,
also so weit würde ich gehen.
Verständlich, ja. Und ich glaube, dadurch, dass die Bearbeitungszeit jetzt auch apokalyptisch lang ist, ist es so, dass dann viele darauf angewiesen sind, diese Expedited Rate zu zahlen, wo sich alles verdoppelt, ne, irgendwie?
Genau, das ist in dem Preis, den ich eben genannt habe, drin, weil eigentlich de facto die normale Version gar keine Option ist und eigentlich auch nie gewesen ist.
Ja, ja, auf jeden. Und von daher, kann das jetzt auch mal schnell fünfstellig werden, wenn du eine Band mit mehr Köpfen bist. Also
oder
eine nicht
große Crew hast.
Genau, ein bisschen Crew hast, also eine nicht ekelhafte Band. Dann kann das schnell richtig teuer werden. Und natürlich, keine Ahnung, ich frage mich bei solchen Sachen dann wirklich auch so ein bisschen, warum? Warum eigentlich?
Warum das so teuer ist?
Nee, warum man sich das antut, dann noch diese ganze Kohle rauszuschmeißen.
Besagte Band funktioniert hier recht gut. Die verdienen hier, glaube ich, mindestens so viel, wenn nicht mehr als in Europa. Das ist eine der wenigen Ausnahmen. Mhm. Und also die funktionieren hier auf jeden Fall sehr gut. Aber ich denke mir halt so viel trotziger, viel dreister, ey, viel zu krass, wenn Ami-Bands in Deutschland oder in Europa touren, aber was kostet dir das noch gleich? Ach ja, gar nichts.
Null.
Zero. 0,0. Mhm. Ja. Und Uncle Sam sagt halt einfach mal so, ja, bezahlt uns für eine dreiköpfige Band mal eben bitte gute 6 Kilo. Also warum verdammt? Es ist einfach so krass. Eigentlich sollte es ein generelles Boykott geben, so dass Bands einfach sagen so, ja, ey, hier, pass auf, ändert was an dem System, sonst kommen wir nicht. Wird natürlich nicht passieren. Ist mir auch lade.
Ja, nee, sehe ich ähnlich. Das regt mich auch schon sehr lange auf. Ich hatte damit ja auch selbst zu tun in verschiedenster Hinsicht. Von daher, ja, ich frage mich das schon lange, warum es da so ein Ungleichgewicht gibt und denkt mir dann immer so, ja, warum, ne, so wie das Trump jetzt gerade macht mit seinen Rache-Tariffs, könnte ja auch Europa einfach mal ein Rache-Künstlervisum, was genauso viel kostet und genauso lange dauert, für amerikanische Künstler ausschreiben, mal gucken.
Alles nur noch mit Rache, bitte.
Alles
Rache
nur noch mit
Bands
Rache.
Auch. Ich habe eine Band aus Rache gegründet, eine Spite-Band.
Eine Spite-Band,
so gibt
ja.
es ja durchaus, ne? Also der Begriff, es gibt ja immer wieder so Musiker, Musikerinnen, die aus ihrer Band rausgeschmissen werden und dann aus reiner Wut und Rache eine neue Band gründen, einfach nur um die Ex-Kollegen durch die Scheiße zu ziehen, medial.
Ja.
Klappt selten, aber manchmal ist man doch, also manchmal hat man das Gefühl, so für manche Leute, um aus der Band, also aus der Band geschmissen worden zu sein, war für manche Leute fast ein Glücksgriff, hat man das Gefühl.
Ja, ich würde
außer
sagen...
Außer Dave Mustaine. Keiner braucht Megadeth. Sorry, ich hab's gesagt.
Nee, es braucht auch keiner, weil der Typ die schlimmste Stimme aller Zeiten hat. Und außerdem, also ich habe schon wieder diese Woche eine Headline von Dave Mustaine. Irgendwas, also der Typ, der heult jede Woche immer irgendwas über Metallica. Der ist so eine Flasche, der Typ. Alter, wirklich.
Flasche, lange nicht gehört, aber eine Träne. Also wirklich ein totaler Hänger.
Also wirklich, du kannst...
Pflaume.
Ey, ein... Dünnbrettbohrer sozusagen.
So weit könnte man sogar fast gehen.
Auf jeden Fall.
Ja, der hat sich aber auch selber so oft ins Abseits mit einfach so diese Heulerei.
Mhm.
Aber auch dann also der eine Zeit lang hatte er doch auch so Verschwörungstheoretiker.
Ja, das kommt auch. Stil. Die Politics dazu sind natürlich auch noch großartig, dass der so ein, weiß nicht, ob der sich selbst als libertär sieht, aber das ist ja meistens auch einfach nur ultra-konservative Leute, die schlau klingen wollen, nennen sich dann halt libertär so, ja.
Ja, in Deutschland sagt man ja mittlerweile aus Angst, sich die Finger zu verbrennen, man sagt ja Verschwörungserzählungen. Das ist ja, weil Theorien ja darauf beruhen könnten, dass es eventuell stimmen könnte, eine Theorie. Und eine Erzählung ist natürlich generell fiktiv so. Dementsprechend in Deutschland hat man sich auf das Wort Verschwörungserzählungen geeinigt, wie man zumindest in diversen Zeitungen dort lesen kann. Wir reden über das gleiche. Dave Mustaine ganz vorne dabei, mit der Fackel und Fahne in der Hand.
Auf jeden Fall. Komisch, dass der nicht beim 6. Januar mit im Capitol war.
Weiß man's, Simon,
ja,
weiß
stimmt.
man es.
Ja.
Wer sagt mir, dass du nicht dabei warst? Oder ich?
Ja, wer sagt das schon?
Also
ja.
Ich war natürlich dabei, aber wo warst du? Wir und die Jungs fragen uns, wo warst du eigentlich, Simon?
Keiner weiß, wo ich zu dem Zeitpunkt war.
Ja, auch ein bisschen weird, ein bisschen strange. Ne? Da will ich jetzt so ein bisschen die Akte X-Melodie pfeifen gerade. Von wegen Mystery. Das Problem ist, ich bin ganz, ganz schlecht in Pfeifen, Nummer eins. Und Buzzy, ich glaube, ich habe ihn hier und da mal erwähnt, einmal mein bester Freund, so der macht sich seit 30 Jahren darüber lustig, wie ultra schlecht ich darin bin, so Melodien wiederzugeben. Kannst du gut so Melodien wiedergeben? Ich kann das überhaupt nicht.
Ja.
So gar nicht.
Ja, kann ich. Und B ist richtig gut Pfeifen eins meiner nutzlosen Talente. Ich kann richtig schön mit Vibrato pfeifen und so.
Halt's Maul.
Ja, ja.
Pfeife on.
Nee, kann ich jetzt nicht. Jetzt bin ich auf dem Präsentierteller, es geht jetzt nicht. Vielleicht kann ich es noch aufnehmen und dir schicken.
Ganz genau, pass auf, du pfeifst uns irgendwas richtig Schönes und ich baue das nachher als Abschluss. Genau, hier ist versprochen jetzt gerade, es gibt, pass auf, halte ich fest, wir machen für diese Folge machen wir die Outro-Melodie gepfiffen von Simon. Hand drauf, vielen Dank, alles klar, kannst du mir gleich schicken.
Ja, ich sag mal, wie sagst du immer so schön, man soll mit dem
Zeitgeist gehen, pfeifen. Nee,
irgendwelche Versprechen, bla bla, irgendwas sagst du immer, die man mit dem Arsch nicht furzen kann, ja. Ich weiß es nicht mehr.
Aber
genau.
Es ist doch, also du pfeifst einfach ein bisschen was und wir bauen das einfach ans Ende. Also Leute, ihr könnt euch drauf freuen, heute besondere Folge. Ansonsten war ich gestern beim Zahnarzt, Simon. Es ist natürlich auch immer, guck mal, Amerika reißt natürlich in seiner Abgefucktheit mal wieder die Tür mit den Angeln raus. Und dann ist das immer so krass, diese Diskrepanz, beziehungsweise diese dann kommt man zum Arzt und füllt da diese ganze Scheiße aus, weißt du, hier deine ganzen Patientendaten und so. Und dann steht da dann auch drin, wie möchtest du genannt werden? So, auf so hypersensibel, wie sollen wir dich adressieren und so, weißt du, wie ich meine? Und da dachte ich, gucke ich einfach mal, was passiert. Dann habe ich alles ausgefüllt und habe einfach, how you wanna be called? Dann habe ich Rocky reingeschrieben, einfach nur mal gucken, was passiert. Und es war wie im Film, Simon. Dann kam die Schwester ins Wartezimmer und meint so, Rocky, who's Rocky? Rocky, you're next. Und ich stehe auf, total selbstverständlich, und laufe dann auch richtig Rocky-mäßig so mit der Dame mit. Warte dann schon in dem Zahnarztstuhl und dann kommt dann natürlich der total fesche junge Chefarzt rein, der Zahnarzt, kommt, hey Rocky, what's up, man? How you been doing? So, also ab da bin ich jetzt Rocky und meine Frau war auch dabei und ich habe ihr auch befohlen, dass sie mich ab jetzt nur noch Rocky nennt. Wenn ich auch nur in Anflug von Hanno in diesem Haus noch höre, fliegen die Fetzen.
Ja.
Also, ich habe es einfach mal versucht. Rocky, es funktioniert wunderbar. Wenn du das nächste Mal beim Doc bist, kannst du das auch machen. Nächstes Mal versuche ich beim anderen Arzt Ivan Drago. Und ich will so genannt werden. Und wenn nicht, mache ich einen Riesenfass auf. Dann gibt es Verklagungsclaim hier und die Versicherung kommt auch noch ins Spiel.
Vielleicht Robocock. Wäre auch nicht schlecht.
Robocock, Rocky. Ja. Nehmen wir mal Simon. Mein Name ist Hanno Klenert. Wie wollen Sie genannt werden? Simon Havemann. Müssen die mich so nennen. Während Sie mir in der Fresse rumhantieren. Das wäre das Schönste.
Ja, das wäre wirklich das Schönste. Ja.
Ansonsten, ja, wir wollen eine Gierfolge machen heute. Wir schulden euch eine Gierfolge. Ich muss gierig noch ganz kurz was loswerden. Ich habe dir das schon so ein bisschen gespoilert. Ich habe morgen einen wichtigen Termin. Also, ich kann noch nicht zu viel verraten, aber eventuell. Gibt es hier demnächst ein neues Stück Gier in meinem Haushalt, was alles andere in den Schatten stellt?
Ah ja.
Ja, ja, ja. Und ich werde davon berichten, ob es geklappt hat. Dementsprechend bin ich schon ganz nervös und ganz griffig.
Ja, verstehe, ja. Ich habe ja auch, haben wir auch schon drüber gesprochen, als du mir das angeteased hast. Ich habe gerade so ein zwei Einzelteile von Warmoth bekommen, endlich mal. Ich plane seit geschlagen locker über 10 Jahren, mir mal konsequent eine Warmoth-Gitarre zusammenzubauen. Und bisher habe ich nur meinen Warmoth-Buddy machen lassen hier für meinen Alu-Hals. Und das war auch gut, ja. Aber ich meine, es ist halt ein Buddy, der gut gefinisht ist. Und ich sag mal, die harte Währung ist ja ein Hals, ne, muss man sagen. So, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ich muss sagen, dass dieser Hals, den ich von Warmoth bekommen habe, der fühlt sich jetzt schon, wo die Gitarre noch nicht mal zusammengebaut ist und keine Saiten dran sind, fühlt sich jetzt schon an so nach Custom Shop Level, Alter. Wirklich unfassbar geil.
Ja,
ist
großes Tennis. Ich habe ja auch ein paar Dinge und die, wie gesagt, die sind schon 15 Jahre alt, die ich mir von Warmoth mal bestellt habe, aber auch damals waren die schon der absolute Wahnsinn.
Ja, ist mega. Ich habe mir einen gerösteten Ahornhals bestellt.
Habe ich noch nie gespielt. Habe ich immer mal so angegeiert, war aber einfach nie mein Stil vom Look. War mir zu dunkel, aber fühlt sich bestimmt schön an.
Fühlt sich sehr gut an, auf jeden Fall. Ja, krasses Teil auf jeden Fall. Und ich sag mal, man kriegt so einen gerösteten Ahornhals von Warmoth halt auch echt unter $400. So, ne? Das ist, wenn man nicht noch ein Satin-Finish drüber klatschen lässt, was bei gerüstetem Ahorn nicht notwendig ist unbedingt. Aber ich find's ziemlich krass, weil die ich ja auch gerade, wie wir in der letzten oder vorletzten Folge gesprochen hatten, ich hatte mir ja gerade so eine Fender Strat Bariton zusammengebaut. Und da habe ich mir für so ein Fender Made in Mexico Bariton Conversion Neck halt geordert. Und mit dem Ding komme ich halt überhaupt nicht klar. Also der ist ein ziemlicher Prügel, was mich nicht so stört, aber der Radius, 9,5 Zoll Radius, funktioniert für mich irgendwie nicht, wenn ich versuche, so ein bisschen filigranere Akkorde zu spielen. Ich habe das Gefühl, ich haue immer daneben irgendwie, also ich haue immer in die falsche Seite und so. Irgendwie harmoniert es nicht und vor allem, also das Ding hat halt auch $400 gekostet und qualitativ ist es so, als wenn du, ja, keine Ahnung, also als wäre der Hals aus Plastik im Vergleich zu dem Warmoth-Hals. Das ist schon krasser Unterschied, finde ich. ja, von daher werde ich den Fender-Hals wohl wieder verkaufen und mir dann noch einen Warmoth-Bariton-Hals auch ordern lassen für die Bariton-Strat.
Haben. So sieht's aus im Hause Gear of the Dark. Also wir werden euch auf dem Laufenden halten, was wieder neu für Spielsachen reingekommen sind. Mhm. Wenn das bei mir klappt, das ist alles andere als ein Spielzeug. Das muss ganz klar gesagt werden. Simon, ganz kurze Frage, off-topic. Warst du bei Dragged into Sunlight?
Nein. War ich dann nicht.
Okay, verstehe. Dann ist das Thema auch für hier gegessen.
Ja.
Reicht auch. So, also Simon, wir haben heute endlich mal wieder, ihr kriegt natürlich den Hals nicht voll, giermäßig und wir hören eure Gier und antworten mit Gier, und zwar wollen wir heute endlich mal wieder rüber sprechen über Gier. Simon, heute der zweite Teil, ist schon eine ganze Weile her, jetzt bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr, dass wir, ne, also oder?
Wir
mit dem ersten Teil angefangen haben.
Ich habe extra nachgeguckt, und zwar der erste Teil von Der digitale Flirt. Der kam im Januar 2024 raus. Und das ist ein interessantes Timing, denn da war ich ja gerade genau.
24 oder 25?
Nee, 24.
Alter, ist das krank. Wir sind so alt.
Ja, ja, wir sind super alt, ja. Das ist ein interessantes Timing, weil ich da gerade zwischen zwei Touren gesteckt habe, die ich ja mit dem Camper bestritten habe. Und ich habe mir nochmal den Infotext zu der Folge durchgelesen. Anscheinend habe ich da schon relativ viel auch über andere Sachen gesprochen oder wie ich mich quasi vom Camper auch so ein bisschen wegentwickle. Aber dennoch ein interessantes Timing, vor allem, weil du dich ja auch seitdem etwas entwickelt hast. Also ich würde sagen...
beschäftigt hast vor allem damit.
Ja, genau. Ich würde sagen, der digitale Flirt Teil 2 ist am Start.
Am Start, ganz genau. Also, der digitale Flirt Teil 1 fing damit an, dass ich mir ganz viele, ja, irgendwie, dass ich so ein bisschen so eine Sehnsucht nach Convenience hatte. Also, ne, also mein Rig ist natürlich sondergleichen geil, war es auch immer Trendsetter und Mover, Shaker und Opinion Leader da draußen, was die Backline angeht, Hanno Kleinert, wer sonst. Aber es war dann halt dann doch irgendwann in der Zeit, dass ich gesehen habe, dass Kollegen und Kolleginnen extrem gute Ergebnisse erzielen, halt auch was die digitale Ebene betrifft. Und dann kamen halt auch gerade so Produkte raus, wie zum Beispiel, na gut, der war da jetzt schon so ein bisschen raus, der Quad Cortex. Aber da habe ich insbesondere über den Neural DSP Quad Cortex extrem gute Sachen gehört aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. War dann so ein bisschen angeflext davon, weil ich dachte, ich könnte damit halt auch mein mehrkanaliges Setup realisieren, weil der im Prinzip 4 Blöcke hat und 4 Ausgänge. Das heißt, man kann theoretisch 4 Amps gleichzeitig spielen, machen ja auch viele Bands, ne? Also, dass sie sich da irgendwie mit 2 Gitarren und einem Bass draufstecken.
Ja.
Ne? Das fand ich total irgendwie spannend und dachte irgendwie, ich kann das machen, hab mir so ein Ding gekauft für sau viel Kohle und hab mich dann damit auseinandergesetzt. Und das war ja, das muss so Anfang 24 gewesen sein, als wir darüber gesprochen haben. Und das Endergebnis war, dass ich dann halt meine ganzen Sachen alle gecaptured habt, wie man das beim Camper auch kennt. Das Prinzip des digitalen Captures von analoger Gear ist natürlich jetzt auch schon 15 Jahre alt. So, ne? Das ist jetzt nichts Neues, aber es wird immer besser, immer besser, immer besser. Und ich dachte irgendwie, okay, dann versuchst du das mal und hab das eben mit dem besagten Quad Cortex versucht. Und die Captures waren auch okay bis gut, nicht sehr gut, aber okay bis gut. Das Problem war, dass wenn ich da irgendwie dann umgeschaltet habe zwischen, hey, ich habe so irgendwie 3 Amps gleichzeitig oder so und variiere die Dirtboxes, die ja auch gecaptured wurden dafür,
ja,
dass dann immer so ein extremer Hiccup war, so ein kurzes Gap, so eine kurze Pause und man halt in den verschiedenen Songparts nie richtig auf die 1 gekommen ist irgendwie mit dem Umschalten. Ich habe das richtig versucht und ich hatte mir dann auch vor, das war vor der Meshuggah-Tour. Meshuggah haben ja auch die ganzen Quad-Cortex gehabt und dann dachte ich, da bist du in guten Händen. Bei denen klingt es allerdings alles mega, muss man sagen. Also, ne, die haben aber auch einen sehr spezifischen Gitarrensound, der nicht viel geändert wird, außer jetzt natürlich Modulationseffekte und so. Und ich habe dann hier einen Monat lang gesessen, mein ganzes Gear zu capturen und habe dann versucht, irgendwie habe mir dann ein Fußpedal, ein MIDI-Pedal gekauft und habe die ganze Zeit versucht, so irgendwie das In-Time umzuswitchen irgendwie auf die Songs von Manta. Ich habe es nie hingekriegt und dann war ich schon in Deutschland, haben uns fertig gemacht für die Meshuggah-Tour und da habe ich es dann soundmäßig nochmal mit meinem analogen Rig verglichen und es war dann doch, ein deutlicher Unterschied. Und dann... Das analoge Rig war halt viel zu schleppen und viel zu tragen und natürlich auch anfällig und so. Aber wenigstens war es zuverlässig und dementsprechend habe ich die Tour dann halt auch noch mit dem analogen Paddleboard gemacht und so weiter und so fort. Hatte mir dann aber auch zu der Zeit, nachdem wir auf der NAMM waren, 24, hattest du mir den Kontakt zu den Leuten von IK Multimedia besorgt. Und die hatten mir dann freundlicherweise auch umsonst ein Tonex-Pedal geschickt. Ich glaube, du hast auch eins rumfliegen.
Ja.
Und habe das dann auch versucht. Bin auch mit Tonex nicht richtig viel weitergekommen, weil der Capturing-Prozess irrsinnig aufwendig ist und lange dauert. Was ich bei Tonex gut fand, war, dass da die Bedienoberfläche von dem analogen, also nicht analog, aber von dem haptischen Teil, und hab tatsächlich auf der aktuellen Platte von Manta, also zumindest, wir haben ja so eine Deluxe-Box gemacht mit zwei Coversongs von Wire und GBH, und ich weiß, dass ich bei einem der beiden Songs, wenn nicht bei beiden, sogar als Overdub einen Sound aus dem Tonex benutzt hatte, um es einfach mal zu probieren. Und das gestaltete sich dann, als man das aufgenommen hatte, dann im Studio schon ziemlich geil, weil man das extrem gut mischen konnte. Also ich war dann schon irgendwie mit einem halben Bein da, dass ich gesagt habe, so ja, im Studio, und ich meine, ich muss mir wirklich nicht vorwerfen, dass ich nicht mit einem SM57 und einer 4x12er Box einen Killer-Gitarren-Sound, es gibt wenige Sachen, die ich gut kann, das gehört dazu, bauen kann. Aber das war dann so, wie gesagt, convenient, es war halt einfach geil, dass man so, wenn man zum Beispiel so Black-Metal-Leads spielt oder irgendwie so eine Single-Note-Melodie, das ist total geil, da einfach ein kurzes Gerät für zu haben. Und das halt einfach, weil ich nehme ja eh immer eine extra DI auf. Und jetzt bin ich schon komplett hier im Detail. Für alle Leute da draußen, ja, die nicht so gear-affin sind, vielleicht heute einfach nur mal unsere schönen Stimmen genießen und auf Durchzug schalten. Aber ansonsten, ja, so war mein Ding damals. So, Stichwort Tonex, Stichwort Quad Cortex. Und mit dem Camper kannte ich mich ja nicht aus, sondern den kenne ich nur von dir.
Ja, der Camper, den benutze ich ja nun schon seit weit über einer Dekade. Also benutze ich ist natürlich langsam auch ein gedehnter Begriff, denn ich glaube, das letzte Mal, dass das Ding an war, war tatsächlich auf unserer West Coast Tour kurz nach der ersten Folge der Digitale Flirt. Aber ja, da stand ich gerade total im Saft, ne? Hab zwei Touren hintereinander damit nochmal gespielt. Das Ding, mein Camper ist, wie gesagt, sehr alt und da funktioniert auch die Hälfte der LEDs nicht mehr und so. Also das Ding ist richtig vintage quasi. Und
digital vintage.
Genau, digital vintage, Alter. Du wirst vielleicht mitbekommen haben, dass Camper den Camper 2 vorgestellt haben diese Woche.
Von dir gehört, angeteasert. Ich habe mich selber noch nicht drum kümmern können, mich da reinzuarbeiten. Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, ich sag mal so, die Reaktionen sind etwas kontrovers. Denn im Grunde.
Genau wie bei dem Camper Player ja auch schon. Das ging ja auch alles andere als smooth über den Tisch.
Ist so, ja. Also, so wie ich das verstehe, ist es im Grunde genommen sehr viel das Gleiche. Du hast jetzt mehr Effektblöcke, das heißt, du hast eventuell ein bisschen mehr Processing Power für Effekte. Aber, und dann soll wohl demnächst, das ist jetzt noch nicht raus, glaube ich, soll ein neuer Profiling-Algorithmus noch kommen, den dann der neue Camper natürlich kann, der alte dann nicht mehr. Aber im Grunde genommen hat sich daran so wenig verändert, dass die Leute oder dass die Reaktionen so ein bisschen gemischt bis nicht so positiv ausfallen, weil das jetzt nicht so ein Entwicklungssprung ist. Man muss natürlich dazu sagen, wir sind jetzt aus den letzten Jahren enorme Entwicklungssprünge gewöhnt, gerade in diesem Profiling, Capturing, was auch immer Bereich. Aber und Camper ist natürlich der Pionier schlechthin, was das angeht. Ne? Aber ja, ich glaube, die Erwartungen an einen Camper 2 waren irgendwie höher und im Moment sieht es nicht so aus, dass die zumindest auf Stand der Ankündigung, dass die hohen Erwartungen an den Camper 2 erstmal von vornherein erfüllt werden. Also es sieht erstmal sehr aus wie ein Facelift bei einem Auto. Ja, es ist doch kein neues Modell, aber die Scheinwerfer sehen ein bisschen anders aus und vielleicht ist ein bisschen was überholt worden. Aber es wirkt mehr wie Modellpfleger als wie ein neues Release. So viel kann man auf jeden Fall sagen.
Ich habe sowieso das Gefühl, im Team Camper, dass die härtesten Verfechter von Camper eigentlich die Leute sind, die das schon seit 10 Jahren oder so spielen. Also das Gefühl habe ich. Ich habe das Gefühl, die haben so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, den Anschluss verpasst. Das Produkt ist ja sicherlich noch gut oder so. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig sexy oder so. Es gibt halt einfach viele Leute, die jetzt auf diesen Capturing, Modeling, oder das ist ja kein Modeling, aber auf den Capturing Zug aufspringen und die gucken dann eher woanders. Die gucken dann halt eher bei Tonex oder so. Und Tonex hatte dann ja halt auch für, was weiß ich, für unter $200 diesen Tonex Mini-Player rausgebracht, der natürlich ultra krass ist. Das muss man schon mal sagen. Ja. So, und da ist dann natürlich auch der Neural Amp, Neural DSP, Quad Cortex, ein riesiger Kasten. Ja, alles irgendwie, keine Ahnung, es war für mich auch irgendwie überwältigend. Ich bin damit nicht so richtig klargekommen und dementsprechend hatte ich denn das immer weiter im Hinterkopf behalten und hab, ich weiß gar nicht mehr, wie ich, ach doch, auf dem Guitar Summit 24 letztes Jahr bin ich ein paar Jungs in die Arme gelaufen und zwar von der Firma Dimehead. Ich habe da schon öfters drüber gesprochen, ich habe das schon 24 oder so als mein Gear des Jahres Entdeckung angekündigt und so und das ist auch immer noch so. Die haben basierend auf Neural Amp Modeling einen sogenannten NAMP Player gebaut von der Firma Dimehead, wie ich schon gesagt habe. Die Jungs kommen, glaube ich, hoffentlich liege ich mich nicht falsch, aber ich glaube aus Buchholz, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, bei Hamburg. Hab die Jungs auch getroffen, super, super nette Leute und die bauen da in Eigenregie diese Teile. Und ein paar Worte zu NAMP Profile, dir sagt das was, oder?
Ja, erklär mir doch mal, weil du gerade auch so schön gesagt hast, wie kompliziert der Tonex Capturing Prozess war. Interessiert mich in erster Linie natürlich, wie kompliziert oder einfach ist der Prozess mit NAM. Benutzt du die Hardware-Unit dafür oder machst du es? Also es läuft komplett über die Software.
Du brauchst für NAM Neural Amp Modeling brauchst du original mal gar keine Hardware-Unit. Das ist das Geile. Das ist ein Freeware-Programm.
Das
ist Open
weiß ich,
Source.
Ja.
Das kann immer weiterentwickelt werden von jedem, der Bock drauf hat. Es ist wie Linux im Prinzip. Also es hat auch so einen anarchistischen Anspruch, was mir echt gut gefällt. Und das vorweg, die Qualität, und das ist unbestritten von Neural Amp Modeling, von NAM Captures, ist definitiv deutlich überlegen bei Camper. Und auch bei Quad Cortex und auch bei Tonex.
Das höre
ich, mittlerweile
ja.
Unzählige Vergleichsvideos auf YouTube, das könnt ihr euch alles selber angucken. Ich habe alles selber getestet und gerade jetzt das Produkt, weil es eben Hardware-Produkt ist von Dimehead, da bin ich hängen geblieben, weil die Captures einfach unglaublich klingen. Wir waren hier im Studio bei dem Typen, der die letzten paar Manta-Platten hier in Florida gemischt hat. Ich habe ihm den Amp vorgespielt, ich habe ihm das Capture vorgespielt und selbst er, der wirklich absoluter Sound-Nazi, konnte in dem Fall wirklich keinen Unterschied hören. Das war wirklich spooky. Und wie gesagt, es ist halt alles für lau. Ihr braucht kein Hardware-Produkt. Das Hardware-Produkt ist natürlich ultra praktisch, wenn man es auf die Bühne bringen will. Und dafür haben die Jungs das gebaut, den NAMP-Player. Ich habe zwei davon und die haben mittlerweile jetzt ihre Feuertaufe bestanden. Und zwar die ersten Shows, die wir dieses Jahr gespielt haben, waren alle mit den Dingern. Und damit habe ich halt meine Petersburg Amps gecaptured, all meine Dirt-Pedale gecaptured. Das Teil hat Reverb, einen geilen Reverb eingebaut, geiles Delay eingebaut, also alles, was ich brauche. Und dann habe ich dann nur noch irgendwie so ein Line 6 Multi-Effekt nebenbei, was via MIDI gesteuert wird. Und mein riesiges Pedalboard ist jetzt auch weg und nur noch so eine MIDI-Leiste halt, ne?
Okay, hast du zwei von diesen NAMP-Playern, damit du so ein Dual-Amp-Rig fahren kannst oder kannst du das mit einem auch machen?
Du kannst es theoretisch auch mit einem machen, wenn ich mich nicht täusche. Moment, nee, ich glaube, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Also du kannst auf jeden Fall, was du mit einem machen kannst, und das war für mich sehr geil, du kannst auf jeden Fall, es kann zwei NAMPs laden. Einmal und dementsprechend lade ich meinen Amp und davor lade ich dann halt ein Profile, ein Capture von einem Dirt-Pedal.
Aber das
kann es auf jeden Fall.
Aber das ist es dann. Du hast zwei. Weil ich zum Beispiel, ich nehme es jetzt.
Es ist nicht Stereo, so viel kann ich dir sagen.
Okay, das ist okay. Der Grund, warum ich frage, ist, weil ich zum Beispiel gerade momentan beim Aufnehmen mir so einen Blend-Tone bastle. Also bei der Aufnahme mache ich es jetzt mit Quad-Tracking. Ich will aber im Grunde genommen es vereinfachen und es summieren sozusagen. Und habe also einen Rhythmuston, der aus zwei verschiedenen Zerrpedalen besteht, die ich dann miteinander quasi mischen will. Die Frage ist natürlich, kann ich das mit dem Namplayer machen, dass ich vorne, weil ich brauche ja dann noch immer quasi einen Amp-Block, ne, wenn ich zwei Pedale davor habe. Oder muss ich die dann auch mit einem Blend-Pedal vorher schon mischen beim Capturen und Capture dann den Pedal-Blend schon sozusagen?
Also wenn du, genau, das wäre die Möglichkeit. Du capturest einfach den, was du aber sonst machen kannst, das kannst du natürlich im Computerprogramm. Es gibt jede Menge irgendwie NAMM-Player auch auf digitaler Basis, die umsonst sind. Mhm. Einfach als Softwareprogramm, die du halt irgendwie in Logic oder so rennen kannst. Das mache ich auch. Ich stehe auch halt auf Hardware-Produkt. So, ja, ne? Auch wenn die digital sind, stehe ich drauf. Und da kannst du natürlich dann einfach mehrere NAMM-Loader nacheinander, genau wie mehrere IR-Loader, und die dann halt einfach untereinander mischen, so, ne? Also genau, das kannst du, für mich ist der Dimehead einfach interessant, weil du kannst ein Dirt-Pedal, du kannst den Amp und du kannst sogar noch eine IR laden. Das heißt, du hast eine Kette aus dem Verzerrerpedal, dem Amp und dem IR. Das kann das Ding bieten, absolut latenzfrei und vor allen Dingen auch umschalten, ohne dass du irgendwelche Latenz hast und so. Und dementsprechend, ich spiele ja sonst auch zwei Gitarrenheads live, habe ich einfach zwei Dinger davon mittlerweile im Rig.
Okay.
Und genau, das Teil habe ich und das funktioniert einwandfrei für mich.
Und der Capturing-Prozess, weil du gerade sagst, der ist sehr einfach und man braucht keine Hardware.
Nee,
erklär doch mal ganz kurz nur den Prozess, weil ich weiß, wie kompliziert der Tonex-Prozess ist. Von daher interessiert mich das schon. Ja, sprechen wir gleich drüber, warum mich das alles so interessiert.
Ich guck mal gerade ganz kurz, ob ich das mal in Echtzeit eben aufmachen kann hier im Net. Ganz genau, so wie ich das mache. Ich gehe auf tone3000.com,
ja.
Und dann ist da oben rechts ist Create Tone. Und dann kannst du auf Capture drücken, so. Und du musst halt so, was du machen musst, du lädst dir halt aus dem Internet so einen komischen Sound runter, ja. Der ist dann halt einfach quasi, der dafür genutzt wird. Der geht vielleicht 2 Minuten oder so, das ist so ein Sweep-Signal, ja. Der halt irgendwie, ja, also dieses Sweep-Signal gibt es natürlich von Tonex auch und von Quad Cortex auch, das ist halt ein Klassiker. Der macht halt irgendwie versuchen, deine Gear, dein Amp oder dein Dirt-Pedal in alle Richtungen zu pushen, damit das irgendwie größtmöglich abgebildet wird. Irgendwie mit allen Nuancen. Das lädst du dir runter und dann spielst du quasi dieses Sweep-Signal durch das Gear, was du capturen willst, gehst aus dem Output von dem Gear in eine DI-Box oder halt eben in dein Interface.
Ja.
Ja. Und oder eine Reamp-Box oder sonst was. Und dann ist aber auch alles da erklärt. Das ist ziemlich einfach. Und dann nimmst du das halt einfach auf. Und dann, wenn du dann das aufgenommen hast, ja, dein Sweep, den du quasi durch dein Amp durchgespielt hast, dann hast du ja eine Soundfile,
ja.
Und die lädst du dann einfach hoch. Du brauchst dann nicht mal eine externe Software, sondern du lädst das auf dieser Homepage tone3000.com hoch und dann irgendwie kannst du dir aussuchen, in welcher Quali du das haben willst und ich gehe immer auf bestmöglich und dann irgendwie 10 Minuten später spuckt der dir dein File aus. Und das ist ganz geil, das wird dir dann auch gesagt, so irgendwie mit wie viel 0,00 Kommastellen das Abweichen vom Original ist.
Ah.
Und das gibt dir ein ziemlich gutes Index dafür, so Indikator dafür, wie gut dein Capture geklappt hat. Und wie gesagt, wenn das so 0,0003 ist oder so, kannst du davon ausgehen, dass das, wenn du dir die Augen zumachst, nicht erkennen wirst, den Unterschied. Ist fucking crazy. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht wirklich so wäre.
Ja, ja.
Und das haben jetzt mittlerweile natürlich auch schon seit 1-2 Jahren viele Leute entdeckt. Und haben halt gesagt, so Alter, wir nehmen NAMM, weil es ist halt einfach für laut.
Ja, ja.
Es kostet nichts.
Und die letzte Frage nochmal, in diesen 3 Slots, die du im NAMM-Player quasi hast, eine IR, Amp und Pedal, das heißt, du kannst dann aber auch, kannst du diese Sachen live umschalten sozusagen, ja, das heißt, du könntest jetzt...
Absolut, das ist voll MIDI-fähig, das ganze Ding.
Okay, das heißt,
du kannst jeden Parameter wechseln, du kannst den Hall wechseln, du kannst das Delay wechseln, du kannst halt auch mit einem Knopfdruck sagen, so ey, hier in der Bridge will ich jetzt in meinem Amp weniger Zerre, weniger Gain drin haben, also das ist komplett kontrollierbar.
Und
nun ist es natürlich so, dass ganz kurz, bei allen Captures, die digital sind, ist natürlich nicht so, dass das funktioniert wie beim richtigen Amp. Das kennst du. Wenn man das Gain runterdreht, passiert nicht dasselbe wie beim Amp, sondern
klar.
Ne, das muss einem schon klar sein, dass ein digitales Capture immer nur ein Momentfoto ist quasi. Und wenn du sagst, hey, ich will jetzt nochmal denselben Sound, aber mit 50% weniger Gain, dann macht es immer mehr Sinn,
klar,
genau das nochmal zu capturen, wo du halt einfach den Gain-Regler am Amp runterdrehst.
Ja, okay. Aber das heißt, ich könnte sozusagen sogar, wenn ich jetzt sagen will, ey, im Chorus will ich einen anderen Impulse-Response haben, dann lässt sich...
Hundertprozentig, okay, ja.
Ja, interessant.
Mach ich auch so.
Ja, spannend.
Also ich habe da bestimmt ein, zwei Wochen dran gesessen, mein komplettes Manta-Rig bis in jegliches Detail komplett nachzubauen, jedes einzelne Pedal, jede Modulation, jedes Delay, und das sind ja bei mir nicht so viel, sondern in erster Linie verschiedene Kombinationen aus verschiedenen Verzerrern, die zu unterschiedlicher Zeit an sind. Und das Ding ist der Wahnsinn. Es ist, ist sehr oldschool, schwarz-weiß, relativ großes Display. Ja. Das ist jetzt nicht so sexy wie beim Quad Cortex, aber ich finde das geil, weil es halt mega simpel ist. Es gibt da nicht tausend Submenüs oder sonst was. Also man scrollt da eigentlich durch wie auf so einem Gameboy. Also ich finde das extrem intuitiv. Und ja, und auf der Dingsseite, also du brauchst auch übrigens kein MIDI-Pedal, du kannst dir das halt einfach vorne auch auf dein Pedalboard knallen, weil es hat vier Fußtaster. Das heißt also, du hast instant auf jeden Fall vier verschiedene Sounds, die du immer umschalten kannst. Und dann natürlich noch unendlich Bänke.
Ja, verstehe. Ja, interessant. Ja, der Grund ist so ein bisschen, warum ich jetzt so genau nachfrage. Ich nach der letzten Tour, die wir gemacht haben, mein Camper-Rig, was ich hier in den USA benutze, ist tatsächlich sehr, sehr klobig gewesen. Und ich weiß noch, dass mein direkter Impuls nach dieser Tour war, dass es mich eigentlich genervt hat, wie groß das war. Ja, es ist irgendwie so ein 6HE-Rack mit getrenntem Power-Amp drin, mit Wireless und bla bla bla. Also es ist schon relativ viel gewesen. Und mein erster Impuls damals war, vielleicht probiere ich jetzt doch mal eine andere digitale Einheit irgendwie. Mir ist dann aber schnell aufgefallen, dass ich, nach wie vor, also das Problem habe ich ja sowieso, ich finde es generell relativ uninspirierend, die Geräte an sich und auch die Software, das macht mir alles nicht so viel Spaß. Und ich habe weiterhin eigentlich mit meinem Rev D20 jetzt gearbeitet und mache davor halt verschiedene Pedal-Sounds quasi. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, an dem ich jetzt bin. Ich überlege halt so, okay, wie mache ich das in der Zukunft? Hole ich mir vielleicht den Rev D40, das ist der große Bruder, der hat 6L6 Power Tubes drin, der wird also ein bisschen lauter als der D20, den kann man live, glaube ich, nicht spielen, und benutzt dann live einfach auch den Amp und ein Pedalboard, was irgendwie reasonable ist, ne? Weil für mich ist der Convenience-Faktor geht natürlich ein bisschen verloren, aber für mich war eigentlich der größte Reiz an digitaler Gear immer die Konsistenz. Und der Punkt ist, dass du mit der Signalkette, die ich gerade beschrieben habe, mit so einem Rev-Amp, da der ja auch einen Impulse-Response-Loader hat sozusagen, für mich kommt die Konsistenz am Ende des Tages vom IR sozusagen, den du direkt ans Front of House schicken kannst. Und das hätte ich ja mit so einer Signal Chain am Ende des Tages auch, so nehme ich ja auch gerade auf irgendwie. Ja, für mich ist das so der letzte wichtige Teil. Aber ich sag mal so, das kann ich vielleicht machen, wenn ich hier eine Show spiele, ne? Aber ich würde natürlich jetzt, wenn ich mal in Europa wieder in Verlegenheit komme, ein paar Shows zu spielen, ist es eher undenkbar, dass ich einen kompletten, mir so ein Amp mitschleppe, ja, irgendwie.
Also Simon, du kannst dir in etwa vorstellen, wie schwer ich mich damit getan habe von meinem Mega-Stack. Also, ne, und mir ist natürlich klar, dass das auch nicht so sexy ist.
Ja.
Allerdings waren wir in einer Situation, wo wir echt viel Fly-In-Shows gemacht haben und wo Dinge einfach funktionieren müssen. Und das ist genau das, was ich immer vermisst habe. So dieses, Alter, Hauptsache, das Mikrofon steht wieder am exakt gleichen Punkt, und wir hatten ja auch viele Mikrofone immer so, ne? Ja. So, also wir hatten vier Mikrofone für die Gitarren im Einsatz und dann noch die Eye und hast du nicht gesehen. Mit dem Ding, also ist es halt auch so, da habe ich ja ich habe ja immer noch meine Boxen auf der Bühne, aber die ganzen Boxen, die ich auf der Bühne habe, die werden halt angetrieben durch meine Transistor-Endstufen. Mhm. Und es ist völlig egal, das ist nur fürs persönliche Monitoring, klar, nur damit ein bisschen die Hosenbeine flattern. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auf dem Festival spielen und am Vortag aber eine Clubshow gespielt haben und die Leute dann sagen so, ja, willst du deine Boxen auf der Bühne haben? Und die aber sagen, ja, wir haben hier irgendwie ein paar Marshall-Boxen und ein paar Audios, sag ich so, Alter, lass den ganzen Scheiß im Auto.
Ja.
Alter, und das ist einfach so geil. Und lange Rede, kurzer Sinn, es geht mir in erster Linie darum, dass das, also klar, ne, also die Dimehead-Jungs sind einfach geil, unterstützt ihr, wo die könnt, weil es halt einfach ein es ist einfach selber gebaut irgendwie in Norddeutschland. Das ist einfach was Geiles. Und das Ding ist absolut Killer. Davon aber abgesehen gefällt mir die Technologie einfach mega gut, dass es halt eben Open Source ist. Und hier kommt der Punkt, selbst wenn ihr nicht eigenes geiles Gear habt, was ihr capturen wollt, sondern es gibt natürlich auch noch Idioten wie mich oder Leute wie mich, Nerds wie du und ich, die schon unglaubliche, jeden Amp da draußen gibt es mittlerweile als echt hochklassiges Name Das heißt, du musst die nicht irgendwie für $100 pro Sound wie bei Neural DSP oder so kaufen, sondern jedes Capture ist umsonst von irgendwelchen anderen Nerds irgendwie zu Hause gebaut. Und das ist schon total geil. Ich habe mich da gar nicht rangemacht, weil ich weiß, das ist irgendwie Can of Worms, wo ich überhaupt nicht drin abtauchen will. Dementsprechend war für mich von Anfang an klar, ich brauche dieses oder möchte dieses digitale Capturing-Gear haben, weil ich meine eigenen Sachen, die ich auch im Studio spiele, digital abbilden will. Und jetzt hatten wir die ja zum ersten Mal auf der Bühne für 10 Shows oder so im Frühjahr. Und wir haben in Hamburg eine Show mitgeschnitten. Und es ist absurd, Simon. Die Signale, das ist wirklich so, als hättest du gerade das im Studio so direkt aufgenommen. Das ist wirklich fucking crazy. Es gibt natürlich kein Bleed in die Gitarrenmikrofone und so. Und jetzt könnt ihr natürlich alles sagen, ja, ey, aber ist doch Rock'n'Roll und so. Ja, stimmt auch. Ich habe aber auch schon 25 Jahre Rock'n'Roll gemacht und ich habe ein Haus voll mit analogen Equipment, mehr als deine Garage hält, so. Aber für mich ging es wirklich um Convenience und diese Spuren, die ich jetzt gerade gehört habe, ey, die könntest du so nehmen und auf eine Platte packen. Das ist schon echt krass.
Aber das meine ich halt, diese Konsistenz kriegst du auch, wenn du könntest dir live eine unfassbar komplizierte Analogkette spielen, wenn du am Ende in einen IR reinspielst, hast du den gleichen Effekt. Das ist halt, ne, das ist, der Impulse-Response ist, finde ich, das ist eigentlich der letzte Punkt, der diese Konsistenz nachher quasi
das
ausmacht.
Hatte ich ja vorher. Ich hatte ja vorher meine Amps und das Pedalboard, hatte aber die Boxen nicht mehr mikrofoniert, sondern halt einfach mit einem analogen beziehungsweise digitalen, aber ein Hardware-IR-Loader.
Okay.
Aber trotzdem ist es ja so, dass auf dem Pedalboard immer irgendwas gebrummt hat. Irgendein Patchkabel war im Arsch. Okay. Und bei mir waren ja halt irgendwie 20 plus Pedale da drauf.
Ja gut,
so,
das
ist natürlich
auch abartig
genau.
viel.
Genau, und das war ja schon die verkleinerte Version. Und dann kamen natürlich die Amps. 3 Amps im Einsatz gleichzeitig. Mhm. Wenn der ausgeht, dann geht der aus und der geht dann auch nicht wieder an. Dann kannst du die Röhren wechseln und den neu einmessen oder
klar.
sowas so. Ne? Das heißt, ich hatte natürlich auch eine Armada von kleinen Backup-Amps, die auch immer auf den anderen Amps, und ich weiß, das sieht auch alles geil aus, räume ich ein. Aber das Ding ist wirklich Konsequenz. Das heißt, ich kann mir mein Rig, so wie ich das jetzt gerade habe, auch einfach in den Flight Case packen und kann damit auf ans andere Ende der Welt fliegen. Und es klingt wirklich jeden Abend exakt genau gleich. Und das ist für mich tatsächlich nochmal ein Schritt weiter als nur in Anführungsstrichen eine IR. Und das war also, ich war auf jeden Fall extrem hin und her gerissen aufgrund des Sexy-Faktors und so. Aber wenn du bei mir auf die Bühne guckst, du siehst ja halt immer noch so ein geiles, das wollte ich, denn habe ich mir vor der Meshuggah-Tour gebaut, weil ich einfach so auf dem Film bin. Mir gingen dann irgendwann diese Full-Stacks, dieses ganze Folklore mit hier Rock'n'Roll und dieses Piefige. Ich wollte halt so gerne so ein geiles 19-Zoll-Rack, so Smashing Pumpkins-mäßig, was fehlt. Da sind meine ganzen Wireless-Dinger drin und die Endstufen drin und so. Das finde ich auch immer noch geil. Das steht halt auf der Bühne. Und bei den letzten Shows hatte ich halt ein geiles Rig gespielt. Du hast halt dieses große Rig halt mit dem ganzen Wireless drin, auf Rollen. Und dann hast du halt eine 8x10er, die auf der Seite liegt. Und oben steht halt nur eine 2x12er drauf. Das ist halt auch eine geile Optik, die ich so noch nicht gesehen habe. Eine 2x12er gepaart mit einer 8x10er Bassbox. Das sah ziemlich oder sieht ziemlich geil aus, wie ich finde. Und dann da oben drauf steht dann halt dieser ganze auf einem Board verkabelt, dieser ganze Dimehead-Kram. Mhm. Und vorne habe ich halt wirklich nur noch eine MIDI-Controller, der mir halt per LED anzeigt, hey, welcher Song, welcher Sound wird gerade gespielt. Und das ist schon ziemlich geil. Also so rein vom Wohlfühlfaktor ist das schon ziemlich killer. So. Und wie gesagt, ich hatte jetzt gestern gerade im Studio die Songs, die wir da aufgenommen haben, gehört. Und das klingt schon enorm gut.
Ich sag mal so, ich traue dir auf jeden Fall über den Weg, was das angeht. Ich erinnere mich, als du angefangen hast, die ganzen Sachen zu capturen. Und du bist ja eher als Skeptiker rangegangen an diese ganze Geschichte. Und,
bin ich auch immer noch, ja.
Und erinnere mich auch, wie du mir Quad Cortex Captures geschickt hast und so weiter und so fort und so A-B-Vergleiche. Und ich weiß auf jeden Fall, dass, oder ich vertraue, wie gesagt, darauf, wenn du sagst, so, ey, das Teil, A, ist der Prozess einfacher und B, sind die Ergebnisse quasi über jeden Zweifel erhaben, dann. Ja, traue ich der Aussage auf jeden Fall. Also das macht auf jeden Fall, ohne Scheiß, das gibt mir zumindest als jemand, der jetzt in den letzten, ich sag mal, der den Camper nur wirklich nur aus reinster Convenience benutzt hat, aber mit dem Gerät selber jetzt wenig Spaß hatte und auch keinen Ansporn mehr, noch irgendwas Neues damit zu machen. Das ist halt ein veraltetes Gerät, muss man ganz klar sagen. Ich setze mich jetzt nicht hin irgendwo und mache nochmal neue Camper-Profile, so, weißt du? Und der, auch der Prozess ist ja auch ein bisschen involvierter auf jeden Fall. Jetzt nicht mega kompliziert, aber jetzt auch nicht super einfach. Und ja, ich sag mal so, also spätestens, wie gesagt, wenn ich mal nach Europa kommen würde, um ein paar Shows zu spielen, dann wäre mir irgendwie so eine Mischung schon recht irgendwie, ja. Also ich kann mir auch einfach vorstellen, so einen Dimehead-Player zu haben und dann davor noch ein paar analoge Pedale.
Machen ganz viele, ja. Habe ich auch, funktioniert einwandfrei. Also du kannst das Pedal ultra easy, wenn du nur eine IR und nur ein Amp da reinlädst, kannst du extrem easy da halt auch einfach deine ganz normalen Pedale vorknallen. Das ist natürlich immer eigentlich noch das Nonplusultra, so, ne? Weil ich finde persönlich, Pedale zu capturen schwieriger als Amps zu capturen.
Ja, ist auch beim NEM so, ja?
Auf jeden Fall. Also, ne, bei manchen Pedalen funktioniert es einwandfrei. Also wirklich einwandfrei. Ich habe hier jetzt zum Beispiel einen Capture vom SFT oder auch ein Turbo Distortion und so. Da kann ich einfach echt, also ich kann einen Unterschied hören, wenn ich das weiß und wenn ich die Waveform sehe in Logic, dann kann ich, glaube ich, sehen, okay, was ist was und so. Aber wenn ich eine halbe Stunde hin und her schalte, eine halbe Stunde, so, dann kann ich das nicht mehr hören, kannst du mir eine Knarre an den Kopf halten. Und ja. Wie gesagt, es geht ja jetzt auch nicht nur gerade um dieses Hardware-Produkt von Dimehead. Wie gesagt, das ist meine Lösung, sondern mein, wo ich angekommen bin beim digitalen Flirt, ist halt einfach rauszufinden, wie viele anderen auch, dass NAM-Models, also Neural Amp Modeling, einfach allen anderen Sachen meiner Meinung nach überlegen ist. Und das nicht zuletzt, weil es halt einfach Freeware, Open Source und umsonst ist.
Da stellt sich natürlich die Frage, du hast jetzt eine Marke, Dimehead aus Deutschland, die quasi diesen NAM-Player bauen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, warum teilweise die größeren Marken, ja, sich noch nicht darauf gestürzt haben, warum die sozusagen darauf bestehen, ihre eigenen Algorithmen zu machen und so weiter und so fort, wenn das so überlegen ist. So, ne? Also ich sag das jetzt gar nicht als Skeptiker, sondern ich frage mich, warum sich das nicht auch...
Da gibt es eine sehr einfache Antwort drauf. Also das ist natürlich eine Theorie, eine Verschwörungserzählung.
Ja, ja, deinerseits. Ja.
Stell dir vor, du hast einen Verbrennermotor erfunden, ja, einen Benziner oder einen Diesel oder sonst was. Und das lief 70 Jahre wie geschnitten Brot. Und das war halt, das ist das aller geilste, so, ne? Und das funktioniert und auch zuverlässig, also, ne? So, prove me wrong. Und dann kommt da halt irgendwie ein anderer Typ, so, das ist ja ein Amerikaner, der das hier entwickelt hat.
Aus Seattle, glaube ich, der ist hier aus der Ecke.
Genau, irgendwie so ein Nerd. Der ist auch total cool, der will da überhaupt nichts für haben, so. Der, also, dass andere da auch Kapital draus schlagen, das ist dem völlig egal. So, der hat das nur irgendwie aus Liebe zu Musik gemacht, so wie ich das verstanden habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Und dann kommt auf einmal so ein Typ an und sagt so, ja, ihr könnt aber auch ein Auto fahren, das fährt noch ein bisschen schneller, ja, ist viel, viel billiger, beziehungsweise kostet gar nichts. Und weißt du, wie das fährt? Das fährt mit Sonnenenergie, so, oder da musst du Leitungswasser reingießen und es fährt noch schneller und es ist auch noch sicherer, die ganze Nummer. Da sagst du natürlich als Mercedes-Benz, ja, nee, das ist alles total Quatsch. Und da, du sagst ja nicht einfach so, ja, das machen wir jetzt auch, sondern du versuchst irgendwie zwanghaft an dein Produkt, wo du literally Millionen Dollar und Euros in Entwicklung und Marketing reingesteckt hast, daran festzuhalten und mit deiner Marketing-Power der ganzen Welt zu erklären, dass das ja das Nonplusultra ist. Weil, let's face it, Camper, Tonex, Quad Cortex, diese, also Neural DSP, die sagen ja von sich alle,
klar,
hey, ja, das ist, wir sind die Geils.
Best Chicken
wir
in
sind
Town.
Die Besten. Best Chicken in Town. So, Best Barbecue. Und ne, natürlich sagen die nicht, ja, da waren wir ein bisschen auf dem Holzweg, wir haben uns geirrt. Und ein bisschen weiter, es gibt jetzt natürlich aber andere, und ich glaube, das sind so Fernost-Firmen, so Billo-Sachen.
Klar, die machen
die
das
jetzt
natürlich.
Die fangen jetzt auch an mit NAM-Profiles. Das Ding ist, die sind, und da wird es jetzt so ein bisschen nerdig, wo ich mich nur bedingt auskenne, damit die das abspielen können, damit die halt NAM-Dinger, also NAM-Profiles abspielen können, müssen die extrem komprimieren. so weit komprimieren, dass die dann halt auch nicht mehr geiler klingen als jegliches Camper, Tonex, Capture oder sonst was, wenn überhaupt. Und das ist halt, was die Dimehead-Jungs irgendwie der ganzen Sache voraus haben. Das ist eine Quad-Core-DSP, halt, es hat extrem viel Rechenpower, das Ding.
Ja.
Und die, soweit ich weiß, haben die diesen ganzen NAMM-Code für sich irgendwie neu konfiguriert, neu angepasst, neu errechnet, damit das halt eben geil und vor allen Dingen ohne irgendeine Qualitätskontrolle auf ihrem Hardware-Modell läuft. Und da gibt es so einen Franzosen, glaube ich, ist das, ziemlich verrückter Typ, ich weiß nicht, wie der gerade heißt, auf YouTube, der macht viele so Vergleichsvideos, was so Capturing und so.
Ah, du meinst
so.
Mendel?
Maybe.
Ja, ja.
So. Und der hat halt mal so einen Vergleichstest gemacht, okay, zwischen dem Actual Dimehead Hardware-Modeler, nicht Modeler oder Player, und wenn man das irgendwie uneingeschränkt irgendwie mit deiner Computerrechenleistung irgendwie in Logic fährt, und der Unterschied ist marginal. So, das heißt, es gibt durchaus Firmen und damit rechnet man jetzt auch, also jeder rechnet damit, dass bald irgendwie die ersten Konkurrenzprodukte kommen, und das ist natürlich schade bei der Sache, weil die ersten sind halt Jungs da in Buchholz,
ja,
die das irgendwie bei sich in der Garage bauen und wirklich unglaublich geile Produkte machen, und dann kommt natürlich Firma XY an mit einer millionenfachen Marketing-Power und können sich anbieten, irgendwie das Teil irgendwie für Fraction of the Price anzubieten, und das wird natürlich dann schade. Ich bin froh, dass ich die Dinger schon habe, und ich weiß, ich rede da viel drüber, aber es ist halt einfach, weil ich es fair finde, dass man halt auch mal Leute pushen muss, die halt ihr eigenes Ding kochen und dann vor allen Dingen noch so erfolgreich.
Klar, auf jeden Fall. Nee, es ist alles sehr interessant. Ich, wie gesagt, habe mich nicht in den letzten Monaten eher wenig damit auseinandergesetzt mit Capturing, generell mit digitaler Gear. Also für mich ist irgendwie, hat sich alles davon wegentwickelt, auch beim Aufnehmen und so weiter und so fort. Also, ja.
Hast du denn mal dich mit NAMM, mit dem Neural Amp Modeling überhaupt auseinandergesetzt?
Also,
mit dem Format?
Intellektuell habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ich weiß darum, dass es quasi, dass der Konsens ist, dass es die beste Art zu capturen ist, also die höchste Qualität. Ich habe mich aber sonst weiter nicht damit auseinandergesetzt, weil ich einfach im Moment, für mich ist es wirklich im Moment einfacher tatsächlich. Ich habe ja meinen kleinen Amp mit dem Impulse-Response-Loader. Ich fummel sowieso jeden Tag mit Pedalen rum, und für mich ist so dieser Amp, der frisst jedes Pedal klingt gut damit, und wenn ich jetzt aufnehme, was ich ja gerade hauptsächlich mache, ja, ich spiele ja nun gerade keine Shows aktiv, wenn ich aufnehme, kann ich vor diesen Amp jegliches Pedal klatschen und es direkt per XLR-Kabel in mein Interface stopfen und habe immer quasi eine geile, organische oder analoge Signalkette, in der nur der Impulse-Response am Ende digital ist. Und das ist für mich jetzt gerade tatsächlich Plug-and-Play genug erstmal, aber mich interessiert es schon in die Zukunft auf jeden Fall fürs Live-Spielen wieder. Weil hier, weißt du, lokal, wie gesagt, würde mir den größeren Rev-Amp kaufen und damit live spielen und dann Pedalboard vorknallen, hätte ich keinen Schmerz mit so. Aber wenn es darum geht, mal wieder woanders zu zocken oder ein bisschen zu reisen, dann würde ich mir das auch zweimal überlegen, ob ich dann wirklich einen Röhren-Amp mit Impulse-Response-Loader mitnehme oder vielleicht meine Matrix-Endstufe wieder benutze und davor so einen Dimehead-Player klatsche. So, ne?
So wie bei mir.
Ja.
Bei mir waren es 3 oder 4 Röhren-Amps,
ja, ja,
die ich dabei hatte. So, ne? Plus entsprechendes Riesenboard. Dann Backup-Board. Ich hatte ja auch immer noch ein Ersatzboard dabei.
Ja, irre, ja.
Meine Ersatzlösung jetzt sieht übrigens so aus, dass ich immer noch das analoge Board immer mit mir trage, auch beim Reisen. Und zwei Traveling-Amps von da hatten wir auch mal drüber, Foxgear Baroni.
Ja.
Na, diese Teile, die habe ich immer noch fest im Rack verbaut, weil die halt auch einfach super klingen, halt auf analoger Basis. Wenn mir das Digitale abschmiert, knock on wood, was ich natürlich hoffe, dass es nicht passiert, könnte ich zumindest immer noch eine Show spielen, halt einfach mit dem alten Setup, und es würde trotzdem geil sein. Nur so ist es halt einfach convenient. Ja, es ist, wie gesagt, für mich war das ein extrem harter Move, einzuknicken, soweit will ich nicht gehen, aber mir selber einzugestehen, Alter, es gibt natürlich, also ne, so zu Hause und im Studio, ja, Mikrofone, Boxen, Amps, ich habe ein riesiges Schlaraffenland voll Sachen, aber wenn du unterwegs bist und funktionieren musst und es wirklich immer Plug and Play geil sein muss, dann ist es halt, hat es einfach viel, mittlerweile muss man sagen, das hätte ich vor ein paar Jahren noch anders gesehen, mehr Vorteile als Nachteile, weil der Sound halt einfach zu fast 100% da ist und es einfach so easy plug and play ist. Das kommt ja nochmal dazu. Ich habe ja gesagt, wir haben jetzt eine Live-Aufnahme gemacht und ich habe mir die Spuren, die Gitarrentracks angehört und wir haben die ja schon vorher im Studio komplett abgestimmt. Das heißt, wir haben die mit dem Equalizer bearbeitet, mit dem Low-Cut und so, ne? Also wirklich mit Ryan hier, der auch die Manta-Platten mischt, der ja auch viele Bands live mischt weltweit und so, haben wir uns im Studio gesetzt und haben gesagt, so, okay, wie können wir die Profiles, die ich gemacht habe, für einen Live-Gebrauch so tweaken, dass die wirklich im besten Fall nur noch so sind, dass der Mischer Lautstärken verwalten muss und nicht sagen, oh Alter, da müssen wir was an den Mitten drehen, da müssen wir einen heftigen Low-Cut reinmachen. Das heißt, die Captures, die ich dann mit auf die Bühne genommen habe, die waren schon alle für den Live-Gebrauch optimiert. Und das Krasse ist, dann habe ich jetzt unseren Mischer gefragt, Till, Grüße gehen raus, was musstest du halt eigentlich bei den ganzen Signalen, die du von mir, von meinem Rig bekommst, machen? Und er sagt, ey, original gar nichts. Ich habe nur beim Mischen die Lautstärken verwaltet. Mhm. Und das ist schon heftig.
Und wo habt ihr diese ganze EQ-Arbeit geleistet?
Im Studio.
Im Capturing-Prozess. Wie?
Nee, wir haben die Captures gemacht. Okay. Und dann haben wir dein Feinschliff, den EQ,
das ist ein interner.
Der NAMM-Player hat einen sehr, sehr geilen, die haben einige Firmware-Updates gemacht, einen sehr, sehr geilen, komplett einstellbar programmierbaren EQ. Das heißt, du kannst das. Also wir haben die Captures, die habe ich alle roh gecaptured, ja. So einfach komplett roh, wie es so geil für meine Ohren klingt, aber das heißt ja lange nicht, dass das ist, wie man es im Studio oder live bearbeiten würde.
Es ist nicht mix-ready quasi, ja.
Es ist nicht mix-ready, weder für live noch für Studio. Und dann haben wir uns irgendwie ins Studio gesetzt und haben gesagt, so ja, okay, alles klar, jetzt machen wir da mal den Low-Cut, hier die Gitarre irgendwie muss so und so und hast du nicht gesehen. Und das konnte man alles oder kann man intern mit dem EQ in dem Dimehead NAMM Player machen. Und dann speicherst du das ab und dann geht das los. Und dann im besten Fall verwaltest du dann nur noch die Lautstärke.
So habe ich das beim Camper auch gemacht, ja. Ich habe noch sehr viel Tone-Shaping noch. Ich habe zwei EQs noch im letzten Block gehabt.
Und sozusagen. Und das ist dann nochmal, um auf deine Aussage, deine Verschwörungserzählung zurückzukommen.
Meine.
Das ist dann halt auch nochmal ein Vorteil gegenüber nur einer IR, dass der Amp schon so quasi eingestellt ist, dass auch der komplett mix-ready ist.
Sicher.
So, und also dementsprechend, du hörst, ich klinge sehr begeistert. Ich werde mal sehen. Also ich werde die restlichen Shows dieses Jahr auch mit dem Setup spielen. Mal gucken, was 2026 bringt. Aber soweit bin ich sehr, sehr geflasht. Ich finde, das Ganze passiert für einen extrem fairen Preis. Ich glaube, die Dinger kosten irgendwie so, ja, I don't know, 600 Euro oder irgendwie sowas, inklusive Mehrwertsteuer. Hier steht gerade NAMM Player, 10% off, 535 Euro. Includes 19% VAT. Ja, crazy. So. Ich finde den Preis extrem fair, wenn man bedenkt, dass da halt eben zwei, drei Jungs irgendwie in der Garage sitzen und die Dinger zusammenschrauben.
Ja, zumal ja auch, ich sag mal, wenn man jetzt andere Produkte wie den Camper oder einen Quad Cortex sieht, die dreimal so viel kosten.
Plus die ganzen Profiles, die du bezahlen musst.
Ja. Klar.
Wenn du Fremde willst, ja.
Ja, kenne ich mich so gut nicht mit aus, muss ich sagen. Bei Quad Cortex zumindest nicht. Trotzdem, ich finde auch, dass das ein völlig okayer Preis ist, für die Hardware. Ja, naja, ich.
Guck mal, Simon, Ami, for non-EU Customers, weil keine Steuer dabei ist, 450 Euro.
Ja.
So, also das ist schon echt fucking crazy günstig, wie ich finde. Es heulen natürlich alle rum, sagen so, ja ey, der Tonex kostet ja aber nur 350 Euro oder 300, ja, ist aber auch nicht mal ansatzweise so geil und so flexibel, das kann man schon deutlich festhalten. Jetzt aber auch genug mit der Firma, darum geht's gar nicht, sondern es geht darum, dass ich letztendlich nach all diesem Dschungel von verschiedenen Capturing-Möglichkeiten, von verschiedenen Produkten bei den NAMMs hängen geblieben bin, Neural Amp Modeler Profile. Versucht es einfach mal. Checkt es mal aus. Tone3000.com. Arbeitet euch da rein. Wollte ich dir auch gerade empfehlen, Simon. Lad dir denn so einen Player einfach mal runter und lad dir so ein paar Captures einfach mal umsonst irgendwie runter aus dem Netz. Und also, was ich auch schon gemacht habe, ich habe das auch schon gemacht, genauso wie du. Mein analoges Board halt einfach vor die Soundkarte geschaltet und dann in den Computer gespielt. Klang fantastisch.
Ja.
So, dementsprechend kann ich das empfehlen. Wie ist denn, wenn du sagst, so, du würdest jetzt wieder Konzerte spielen?
Ja.
Also, ne, und Aber ganz analog zu gehen, das kommt für dich eigentlich nicht mehr in Frage, oder?
Nee, ich sag mal, hab ich ja auch nie. Ich war ja nie komplett analog unterwegs. Von daher sehe ich das jetzt auch nicht unbedingt. Ich sag mal, ich habe natürlich jetzt viel probiert, auch viele so Modularlösungen, ne? Irgendwie, dass ich sage, okay, ich benutze zum Beispiel das Total Distortion Worship gerade bei der neuen Nightmare-Aufnahme als Hauptzerrton, so, ne? Und das klingt halt geil in den Rev D20 zum Beispiel, klingt aber auch geil in dieses Mother Preamp-Pedal, was ich auch sehr, sehr, sehr gut finde. Und im Grunde genommen ist es so, wenn ich jetzt wirklich eine relativ konsequent analoge Signalkette haben wollte, mit Impulse-Response hinten dran, dann geht es auch mit einem relativ kleinen Footprint am Ende des Tages. So, ne? Also ich habe ja meine Rack Power Amps oder mein Rack Power Amp oder könnte mir auch kleinere Pedalboard-Format Power Amps holen und davor halt quasi eine komplett analoge Kette schalten, die geil klingt. So. Aber ja, momentan tendiere ich, wie gesagt, dazu, zumindest für Shows hier in den USA oder lokal, tendiere ich dazu, mir den großen Bruder von meinem Rev-Amp zu holen. Aus dem einfachen Grund, dass das für mich Plug-and-Play super geil klingt mit Pedalen davor und das am Ende des Tages auch nicht so viel Geschleppe wäre. Ich hätte ein Pedalboard, was jetzt nicht riesengroß ist, wo ich am Ende, ja, sagen wir mal, vielleicht 7 bis 8 Pedale vielleicht irgendwie, wenn ich alles irgendwie haben wollte und dann direkt in den Rev rein und von da aus ins Pult. So, ne? Also das wäre jetzt auch nicht mega kompliziert für hier. Aber komplett analog, dass ich auch sage, abmikrofonieren live und so weiter und so fort. Das ist das, was ich tatsächlich auch wirklich nicht will. Ich will die Konsistenz haben, dass zumindest der letzte Schritt, der geht ins Pult. Weißt du, das ist für mich sozusagen... Ja. Das ist für mich zumindest, ja, du, fair enough, was du vorhin gesagt hast, dass natürlich du trotzdem, keine Ahnung, Brummschleifen irgendwo hast und Sachen kaputt gehen können in der analogen Kette vor dem Impulse-Response-Loader. Fair enough so, aber es ist zumindest das, was für mich diese letzte Konsistenz ausmacht, dass du zumindest jeden Abend aus der PA gleich klingst, ne?
Im besten Fall, ja. Und jetzt muss man natürlich auch die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Nur weil Sachen digital sind, heißt das ja in keinster Weise, dass das nicht auch Fehler geben kann, dass Klar. das nicht irgendwie abschmieren kann oder sonst was. Ich glaube, in deiner ganzen, muss man ja dann auch anerkennt mal sagen, in deiner ganzen Karriere mit Camper gab es, glaube ich, nie einen Absturz oder ist nie abgeschmiert, das Teil, oder?
Nee, der Camper selbst ist nie abgeschmiert. Wir hätten, ich glaube, Keiths Camper... bei der letzten Show, unser Euro-Tour, hat kurz mal Probleme gemacht. Dann hat er die übelste Krise bekommen und dann war der gute alte Tech-Support-Trick aus- und wieder anmachen, hat es gelöst, glücklicherweise.
Ja.
Aber sonst habe ich mit dem Camper, auch wenn an dem Ding sonst optisch zumindest fast nichts mehr funktioniert, wie gesagt, die ganzen LEDs sind dimm oder aus, habe ich es aber sonst mit dem Gerät live nie Probleme gehabt. Der ist nicht während einer Show abgeschmiert, der ist nicht vor oder nach einer Show abgeschmiert. Und sich auf die Gear vertrauen zu können, ist ein wichtiger Faktor auf jeden Fall. Dass du einfach, neben der Konsistenz, ne, du hast die Konsistenz, du weißt, Alter, ich klinge jeden Abend gleich und ich mache mir eigentlich auch keine Sorgen, dass hier irgendwas kaputt geht. Und wenn du natürlich ein total krasses Pedalboard mit 20 Pedalen hast, Alter, ich will nicht wissen, wie stressig das ist, wenn da irgendwie auf einmal nichts mehr rauskommt.
Ja, wahrscheinlich. Genau. Wir können eine ganze Folge drüber machen, wie ich Millionen Tode gestorben bin, Alter. Und insbesondere immer bei Fly-In-Shows im Ausland mit 20 Minuten Changeover. Du läufst beim Maryland Death Fest oder irgendwo in fucking Mexiko oder so auf die Bühne.
Ja.
Tausende Augen starren dich an, du stöpselst dich ein bei einer Meatbackline.
Und nix.
Es kommt nix. Oder es kommt nur so eine Brummschleife, Alter, das war richtig krass. Hatte ich mal in Seattle beim Northwest Terror Fest vor ein paar Jahren. Bin ich auf die Bühne gegangen, 20 Minuten Changeover, mach mein Ding klar, irgendwie stöpsel das alles ein, hatte dann im Hotelzimmer irgendwie das Board noch überprüft vorher. Und es war so eine krasse Brummschleife, dass so ganz klar war, okay, wir können nicht spielen. Das wird nichts, wir können jetzt wieder nach Hause fliegen. Alter, du bist wütend, enttäuscht, auch peinlich berührt so, und natürlich unglaublich ängstlich und gestresst. Und letztendlich war es dann so ein Facelift-Schalter, irgendwie Groundlift. Bei der Busty Eye oder so hatte das so. Aber das musst du dann innerhalb von wenigen Minuten auch erstmal
raustüdeln
so. Und das sind Momente, die muss ich echt nicht wieder haben.
Ja, auf jeden Fall, verstehe ich.
So, bei einer digitalen Sache ist wenigstens so, ja, das Ding ist nicht kaputt. Ist kaputt, da kommt nichts raus. Ja. Da weißt du denn wenigstens, woran du bist, so. Aber wenn du wirklich 25 Pedale hast und 3 oder 4 Amps, 3, 4 Mikrofone und gleiche Anzahl an Boxen irgendwie, plus ein Multicore voll Kabel und dann kommt nichts, Alter, da kannst du dich gehackt legen.
Ja, auf jeden
kannst
Fall.
Du vergessen.
Ja.
Das ist das Allerschlimmste. Und das vermisse ich wirklich nicht so. Dementsprechend, ja, also knock on wood, wie man so zu sagen pflegt. Ich werde auf jeden Fall weiter berichten. Simon, probier das mal aus. Versuch dir mal ein paar NAMM-Profiles zu machen oder die zu spielen und auch ihr da draußen.
Ja, ich probiere mal welche zu machen, auf jeden Fall.
Genau, und ihr sagt, es würde mich nicht wundern, wenn du da drin auch total gut wirst. So, weil du hast ein gutes Ohr und naja. Also ihr da draußen sagt uns und euch gegenseitig mal, was eure Lösung, eure ultimative Lösung für Live und Studio ist, würde uns denn doch interessieren. Ich weiß, wir haben ordentlich abgenördet, aber es macht auch immer Spaß, oder Simon?
Absolut.
Also, Grüße gehen raus an alle Nerds und Nicht-Nerds da draußen. Wir hören uns nächstes Mal. Haust da rein.
Ciao.
Tschüss. Ach ja, wir freuen uns aufs Pfeifen. Los geht's.
Serve one master, that is destruction.